Guten Morgen. Ja, ich freue mich, hier zu sein, nach einer interessanten Woche hier. War spannend und ich brauche keine, wie nennt man das so schön, diese Zahnstocher bzw. Streichhölzer, die man sich in die Augen steckt, sind nicht nötig. Also von daher war es eine gute Woche. Ich möchte noch mal ganz kurz beten und ihr dürft gerne dazu sitzen bleiben. Gott, ich möchte danken, dass du ein heiliger Gott bist und möchte ich bitten, dass wir durch diesen Text ein Stück weit mehr verstehen, was deine Heiligkeit auch ausmacht. Möchte ich bitten, dass du zu jedem Einzelnen sprichst, auch in die Situation, die jeder hat. Ich möchte danken, dass du das Wunder tun kannst. Amen. Ja, wir sind mittendrin in unserer Predigtserie zum Buch Jesaja, das Teil des Alten Testamentes ist und nach seinem Autor, dem Propheten Jesaja, benannt ist. Und ganz verschiedene Themen spricht Jesaja an und ganz verschiedene Themen haben wir auch in den letzten Predigten angesprochen. Heute kommen wir zu einem Teil des Buches, in dem immer wieder von einer mysteriösen Person die Rede ist. Und Jesaja nennt diese Person Knecht Gottes. Knecht Gottes, ein seltsamer Titel, aber eine sehr spannende Figur, die dem Leser jetzt hier in Jesaja 42 auch zum ersten Mal begegnet. Unser Text beginnt mit dieser Vorstellung, seht, das ist mein Knecht. Und dann wird dieser Knecht und sein Auftrag näher beschrieben. Und wie diese Person ist und auch wer sie ist und was sie mit uns zu tun hat, darum soll es heute gehen. Ich habe drei Abschnitte in meiner Predigt. Erstens eine Person, die als Diener königlich herrscht. Zweitens eine Person, die Bedürftigkeit wahrnimmt. Und drittens eine Person, die Recht schafft. Der erste Abschnitt, die Person oder eine Person, die als Diener königlich herrscht. Konzentrieren wir uns mal zunächst auf die ersten beiden Verse. Da begegnen wir einer Art Paradox. Dort steht, dies ist mein Knecht, der den Völkern das Recht bringt. Er schreit keine Befehle und lässt keine Verordnungen auf der Straße ausrufen. Es geht hier also um jemanden, der das Recht spricht, der das öffentliche Leben ordnet, so wie man das erwarten würde, wenn man auch so Begriffe wie Recht oder öffentliche Verordnung hört. Es geht um einen Machthaber. Damals hatte man wahrscheinlich einen König im Hinterkopf. Heute vielleicht eher eine Regierungschefin oder die Frage nach möglichen Koalitionen, wer jetzt dieser Koalition vorsteht. Also es geht um die Aufgaben, die eine Regierung hat. Dieser Machthaber, von dem hier die Rede ist, handelt allerdings nicht wie ein typischer Machthaber. Er nutzt keine typischen Machtinstrumente und das ist so außergewöhnlich und zentral, dass es gleich im zweiten Satz gesagt wird. Ein Machthaber, der nicht von oben herab seine Ziele durchsetzt mit Befehlen, die irgendwie laut rumgeschrien werden und mit Verordnungen, die irgendwie öffentlich propagiert werden. Man könnte sagen, es ist der komplette Gegenentwurf auch zu manchen Machthabern heute, die sehr fragwürdige Methoden gebrauchen, um zu ihren Zielen zu kommen. Da wird keine öffentliche Meinung hier mit unlauteren Mitteln beeinflusst. Da wird auch nicht gezielt durch Provokation Stimmung gemacht. Und da werden auch keine Stimmen einfach unterdrückt oder Menschen mundtot gemacht. Uns wird hier eine Person vorgestellt, die sozusagen die Ergebnisse eines Machthabers erreicht, nämlich Recht und ein geordnetes, freies Zusammenleben, aber nicht die Methoden der Macht verwendet. Und das an sich ist schon mal irgendwie eigenartig. Wenn man jetzt noch zusätzlich die anderen Knecht-Gottes-Beschreibungen, sind meistens auch so ein bisschen in Liedform angeordnet, wenn man die mit dazu nimmt, dann wird dieses Nichtnutzen der typischen Machtmethoden, ich würde sogar sagen, das Untypische der Macht, nämlich Demut, noch weiter ausgeführt und sogar auf die Spitze getrieben. Da wird dieser Herrscher nämlich bespuckt, gequält und leidend beschrieben. Also ein Machthaber, der eigentlich machtlos ist oder sich wenigstens machtlos gibt. Und spätestens dann denkt man, das ist doch ziemlich paradox. Das klingt doch total widersprüchlich. Die Frage ist, mit wem haben wir es hier zu tun? Das Jesaja-Buch ist jetzt nicht unbedingt das Lieblingsbuch von Bibellesern, wenn ich das richtig beobachte. Es ist einfach immer wieder kompliziert zu lesen, auch sehr ausführlich, hat harte Formulierungen, nicht so die leichte Kost. Trotzdem kennen interessanterweise sehr viele von uns dieses Buch oder diesen Propheten Jesaja. Warum? Weil ausgerechnet dieses Buch das zweithäufigste Buch ist, was im Neuen Testament zitiert wird. Im Neuen Testament spielt dieses Buch eine sehr zentrale Rolle, weil sehr viel auf Jesaja Bezug genommen wird, um Jesus Christus zu beschreiben, der dann im Fokus im Neuen Testament auch steht. Und es gibt dazu auch eine ganz interessante Stelle im Neuen Testament, nämlich bei der Beschreibung von Jesu Taufe. Vielleicht habt ihr es schon mal gelesen. Da geht Jesus in den Fluss Jordan, um sich taufen zu lassen. Und dann kommt es zu einem sehr außergewöhnlichen, seltsamen Ereignis. Und zwar, als Jesus aus diesem Fluss wieder herauskommt, hört man plötzlich eine übernatürliche Stimme. Und diese Stimme macht ähnlich wie hier in unserem Text auch eine Vorstellung. Sie sagt nämlich, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und das Interessante daran ist, der erste Teil dieses Satzes ist ein Zitat aus Psalm 2. Dies ist mein geliebter Sohn. Und der zweite Teil des Satzes, an dem ich wohlgefallen habe, ist genau das, was wir hier im ersten Vers in Jesaja 42 lesen. Genau das. Für die Juden war das sofort erkennbar. Also die Schreiber des Neuen Testaments, die übernatürliche Dinge erlebt haben, diese Stimme Gottes, wie so eine Stimme aus dem Off, wo es noch keine Technik gab, um das irgendwie zu kreieren, die verstehen diesen Knecht Gottes als eine Beschreibung für Jesus Christus. Und das ist, denke ich, ganz interessant für uns. Ein Text, der Jahrhunderte früher entstanden ist, gibt uns die Möglichkeit, den besser kennenzulernen und den besser zu verstehen, um den sich unser ganzer christlicher Glaube dreht. Jesus Christus. Und beim Nachdenken über ihn kommen ja auch so einige Eigenschaften in den Sinn, die nicht wirklich zusammenpassen. Die so untypisch sind wie diese erste Beschreibung von einem Machthaber, der keine typischen Machtinstrumente einsetzt. Einige Dinge liegen auf der Hand, zum Beispiel, dass Gott Mensch wird. Also die Macht dieser Welt, die Macht dieses Universums per Definition wird in Jesus Mensch. De facto zu einer Person mit sehr begrenzter Macht. Völlig paradox. Oder andersherum gedacht, Gegebenheit aus dem Neuen Testament, dass Jesus als Mensch anderen ihre Sünden vergibt. Jesus als Mensch vergibt Sündenkraft seines eigenen Namens und beweist dann auch, indem er noch eine Wunderheilung hinterher schiebt, dass es nicht nur einfach Worte sind, sondern dass er eine Autorität dafür hat. Etwas, was eigentlich nur Gott zusteht. Auch paradox, Mensch und zugleich Sündenvergebung. Paradoxien, die wir uns vielleicht wenig bewusst machen, die wir auch versuchen, irgendwie schnell zu erklären, um irgendwie unseren Verstand drumherum zu kriegen. Aber wenn wir uns da wirklich tiefer reingraben, dann ist da ganz viel Unbegreiflichkeit. Dass der, der sagt, ich bin die Wahrheit, ich bin die Auferstehung, ich bin das Leben, dass der in ärmlichsten Verhältnissen geboren wurde, aufgewachsen ist, verfolgt wurde, das ist eigentlich völlig verrückt. Das ist das Gegenteil von dem, was wir eigentlich als Leben, als glückliches Leben bezeichnen würden. Und dann noch unendlich spannungsreicher, dass der, durch den Gott die Welt retten will, zum Tod durch Kreuzigung geschrien wurde. Nicht nur menschlich, sogar unmenschlich behandelt wurde. Ein Gott, der sich so behandeln lässt, völlig absurd. Wie so ein Machthaber ohne Macht oder wie ein einfacher Knecht, der die Ordnung für ganze Völker herstellen soll. Stellt euch mal einen extrem einflussreichen Menschen vor. Einen extrem einflussreichen Menschen und dieser Mensch bittet jetzt seinen Fahrer um Rat. Ja, sein Chauffeur, mit dem er tagtäglich unterwegs ist, der normalerweise nur vorne drin sitzt und seine Klappe hält. Oder denkt an den Boss eines Konzerns, der seine Arbeiter vom Band bei der Firmenstrategie um Hilfe bittet. Was macht es mit uns, wenn wir an solche Menschen denken? Ist es nicht gerade das, was diese mächtigen Personen in unseren Augen größer werden lässt? Zumindest, wenn wir sie nicht völlig für durchgeknallt halten. Dass solche Menschen ihre Macht nicht ausnutzen, nicht für sich selbst zelebrieren, das macht sie irgendwie interessant und anziehend. So geht es zumindest mir. Und ein Beispiel für mich ist Dirk Nowitzki, dieser großartige deutsche Basketballspieler, der seit 21 Jahren jetzt bei den Dallas Mavericks spielt, in der NBA, der weltbekannten und weltbesten Basketballliga. Hat unheimlich viele Erfolge gefeiert, hat Auszeichnungen erhalten und ist wirklich ein beeindruckender Sportler. Aber was ihn so außergewöhnlich macht, was auch von sehr vielen betont wird und was ihn auch von vielen anderen unterscheidet, ist seine menschliche Größe. Ein amerikanischer Journalist, der die Mavericks über viele Jahre hinweg begleitet hat, sagt, dass er niemand in dieser Organisation vom milliardenschweren Teambesitzer bis hin zur Putzfrau, die die Umkleidekabine sauber macht, dass er niemanden kennt, der irgendetwas Schlechtes über Dirk Nowitzki sagen würde. Auch unter Journalisten, alle sagen, der ist freundlich, der ist nicht abgehoben, dem ist keine Frage zu viel, der tickt nicht aus, der macht uns nicht fertig, einfach ein klasse Typ. Was hier zusammenkommt, ist eine riesengroße sportliche Größe. Außerordentliches Talent. Zusammen mit Charakterstärke. Mit einer Demut und einem Respekt, dass Putzfrauen sagen, der geht respektvoll mit uns um, obwohl er Millionen verdient und uns nicht mal anschauen müsste. Wer seine Ingdiba-Werbungen kennt, ist ja relativ bekannt, ich glaube, der sieht es auch. Ich empfinde auch da eine ganz ermutigende und so eine wertschätzende Art, die er rüberbringt. Und vielleicht können uns diese Gedanken dieser Basketballspieler irgendwie helfen, um uns auch Jesus Christus zu nähern. Gott selbst zu nähern, denn genau das finden wir auch bei ihm im absoluten Extrem. Ein Pastor sagte mal, dass wir in Jesus Christus eine Kreuzung finden, eine Kreuzung von verschiedenen wunderschönen Eigenschaften, die eigentlich nicht zusammenpassen. Er ist unendlich groß und gleichzeitig so klein, dass man ihn übersehen kann. Er ist stark und doch muss er seine Stärke nicht lautstark beweisen. Er ist voller Wahrheit und gleichzeitig voll Gnade, voller Kritik und Klarheit, doch gleichzeitig voller Sanftmut. Er ist Rabbi und Meister und wäscht doch seinen Jüngern die Füße. Er ist erhaben und heilig und doch gibt er sich mit denen ab, die alles andere als erhaben und heilig sind. Und gerade das, finde ich, persönlich macht ihn wunderschön. Habt ihr vielleicht schon gemerkt, ich verwende öfter den Begriff Schönheit. Ich finde, es ist ein Wort, was Gott ganz gut beschreibt. Nicht, weil es irgendwie idyllisch, weil Gott idyllisch wäre oder hübsch wäre, sondern weil dieser Mix, diese Kreuzung aus Stärke und Macht und gleichzeitig Demut und Sanftheit für mich absolut attraktiv ist, so wunderschön. Etwas, was ich so selten in dieser Welt auch finde. Und weil es genau das ist, was mich ins Staunen und auch in Anbetung bringt. Das ist übrigens auch der Grund, warum wir im Gottesdienst gemeinsam Lieder singen. Da geht es nicht darum, irgendwie Zeit zu überbrücken, sondern wir wollen Gott sagen, wie wertvoll er für uns ist und was er für uns bedeutet. Für viele von uns sind Lieder und Poesie einfach eine passende Form, um der Schönheit und der Komplexität Gottes zu begegnen. Also ein Knecht bringt öffentliche Ordnung, ein Machthaber, der demütig ist und seine Macht nicht demonstrieren muss. Ein seltsames Paradox. Mein zweiter Gedanke, dieser demütige Machthaber ist eine Person, die Bedürftigkeit wahrnimmt. Kommen wir zu den Versen 3 und 4 in unserem Abschnitt. Da lernen wir etwas über den Auftrag dieses Knechtes und damit auch etwas über den Auftrag von Jesus kennen. In Vers 3 steht ein Satz, der recht bekannt geworden ist, einfach weil er ein sehr ermutigender Vers ist. Das geknickte Schilfrohr zerbricht er nicht, den glimmenden Docht löscht er nicht aus. Es klingt auf die Schnelle schon toll. Ja, er zerbricht nicht das, was angeknackst ist. Aber so ein näherer Blick auf den hebräischen Ursprung macht es noch mal ein bisschen knackiger. Was hier im Deutschen wiedergegeben ist mit einem geknickten Schilfrohr, ist eigentlich eine Pflanze oder ein pflanzlicher Organismus, der innerlich schon abgestorben ist. Wo die Zufuhr von Nährstoffen nicht mehr möglich ist. Nach außen hin sieht es einfach ein bisschen geknickt aus, aber innerlich ohne Möglichkeit, dass sich die Pflanze noch mal irgendwie erholen wird. Das heißt, dieser Halm, diese Pflanze, die entwickelt sich nicht mehr weiter. Die wird keine Frucht mehr bringen und die wird auch nicht mehr weiter wachsen. Bei dem glimmenden Docht genauso. Die Kerze ist dafür da, dass sie brennt. Aber ein glimmender Docht bedeutet so viel wie Kerze ist aus. Von allein wird ein glimmender Docht normalerweise nicht wieder anfangen zu brennen. Doch dieser demütige Machthaber, um den es hier geht, der ist unerwartet anders. Er handelt anders und hat andere Möglichkeiten. Anders gesagt, Jesus Christus hat ein Faible für Menschen, denen man es vielleicht von außen hin nicht ansieht, die aber doch innerlich geknickt sind. Jesus hat ein Faible für Menschen, die innerlich ohne Lebenskraft sind, die sich vielleicht sogar so fühlen, als ob manche Lebensbereiche, mancher Teil von ihnen bereits völlig abgestorben ist. Und das hat mich erinnert an eine Geschichte aus dem Neuen Testament, die in Lukas 8 steht. Da wird Jesus von einem wichtigen Mann bedrängt, er solle sich doch bitte um seine sterbenskranke Tochter kümmern. Der Mann wird Synagogenvorsteher genannt, ist also wirklich eine wichtige und einflussreiche Person. Und Jesus geht auch darauf ein. Und was er vorhat, wird dann wenig später zu einem sehr beeindruckenden Wunder. Nicht nur Heilung, sondern sogar Totenauferweckung. Als er später zu diesem Haus kommt und sagt, Leute, sie lebt, sie ist nicht gestorben, da lachen ihn die Leute erstmal aus. Aber er beweist dann tatsächlich, dass er göttlich ist und unfassbare Macht hat. Und zwar, indem er den Tod wie so ein schlafendes Kind behandelt. Er sagt zu dem Verstorbenen nur, Kind, steh auf. Und dann steht sie auf. Also ein unglaublicher Machterweis. Das jetzt mal vorweggenommen, das ist das Ende der Geschichte, um zu verstehen, worum es bei dieser Geschichte eigentlich geht. Weil auf dem Weg dahin, auf dem Weg, diese Größe zu zeigen, seine Macht zu demonstrieren, nimmt er jemand wahr, den sonst niemand anderes wahrgenommen hat. Plötzlich fragt er nämlich, wer hat mich berührt? Und seine Jünger müssen in dem Moment mit den Augen rollen. Und den Kopf schütteln. Denn viele Menschen hatten das mitbekommen, dass er zu dieser sehr wichtigen Person unterwegs ist. Sie sind alle mitgelaufen, haben Jesus umringt. Also es war so ein richtiger Massenandrang. Stellt euch ein größeres Konzert vor, eine riesen Menschenmenge. Und plötzlich fragt Jesus, wer hat mich berührt? Und im Text steht dann wörtlich, dass die Jünger sagen, Jesus, alle berühren dich. Ja, was für eine blöde Frage. Du bist hier mittendrin in der Menschenmenge. Alle berühren dich. Aber Jesus sagt, nein, ich habe gemerkt, dass Kraft von mir ausgegangen ist. Und dann sieht er diese Frau. Ich würde sagen, ein perfektes Beispiel für jemand, der wie so ein abgeknicktes Schilfrohr ist. Man sah es ihr nicht an, aber sie litt seit 12 Jahren unglaublich, nämlich unter permanenten Blutungen. Und das bedeutete nicht nur eine ständige Kraftlosigkeit, sondern in der damaligen Gesellschaft galt sie damit als unrein. Ich denke, wir können uns kaum vorstellen, wie viel Einsamkeit in diesem Augenblick vor Jesus stand. Niemand hatte diese Frau auf dem Schirm. Und sie hatte bereits all ihren Besitz ausgegeben, um Ärzte zu bezahlen, die ihr aber alle nicht helfen konnten. Und jetzt ausgerechnet auf dem Weg, dieses große Wunder zu vollbringen, Macht zu demonstrieren, ausgerechnet in diesem Moment nimmt sich Jesus Zeit, für ein geknicktes Rohr. Jemand, der innerlich ohne Lebenskraft ist. Eine Frau, die sich innerlich wie tot angefühlt hat, krank, ausgeschlossen, arm, in tiefster Einsamkeit und Kraftlosigkeit. Und dieser Knecht, der Recht bringt, dieser Gottmensch, Jesus Christus, nimmt ihre Bedürftigkeit und Kraftlosigkeit wahr, nimmt sich Zeit und macht sie gesund. Und dieser alte Satz, das geknickte Schilfrohr zerbricht er nicht, den glimmenden Doch löscht er nicht aus, wird mit dieser Geschichte plötzlich greifbar und auch ganz stark für mich. Das ist es, worum es ihm geht. Der Gott des Universums, der diese Welt und uns geschaffen hat, wie es dann auch in unserem Text in Vers 5 heißt, dieser Gott kommt gerade zu denen von uns, denen Lebenskraft fehlt. Weil er uns kennt und weil er uns neu aufrichten möchte. Jesus liebt es, bei Menschen zu sein, die scheinbar hoffnungslos geknickt sind und deren Docht gerade noch so ein bisschen glimmt. Er nimmt sie wahr, er kümmert sich um sie, um die Gebrochenen, die Angeschlagenen und die Verwundeten. Sein Auftrag und seine Mission ist nicht, das Geknickte endgültig zu zerbrechen oder das Glimmende endgültig auszulöschen, sondern im Gegenteil, er ist gekommen, um zu heilen, um zu verbinden, um Hoffnung zu schenken, um Zukunft und Perspektive zu geben, um neues Feuer zu entfachen. Und vielleicht sitzt du heute Morgen hier und fühlst dich wie so ein geknicktes Rohr. Deine Seele ist belastet, aus welchen Gründen auch immer. Du kämpfst mit depressiven Gedanken oder du kämpfst mit Gefühlen, die man nur schwer in den Griff bekommen kann, die aber dich im Griff haben und manchmal dich zu Handlungen bewegen, die du im Nachhinein bereust. Oder du fühlst dich wie ein geknicktes Rohr, weil dein Leben immer wieder einen Knick bekommen hat. Du hast deine eigenen Ziele nicht erreicht, größere Erwartungen nicht erfüllt, vielleicht Beziehungen kaputt gemacht oder andere tief verletzt. Oder vielleicht sind da auch einfach Altlasten aus deiner Biografie. Du hast viele ungute Abzweigungen genommen und spürst bis heute negative Folgen. Fragst dich vielleicht, ob der glimmende Docht überhaupt noch mal zur Flamme werden kann. Ich glaube, es gibt so viele Gründe, warum wir geknickte Rohre oder glimmende Dochte sind oder uns dementsprechend fühlen. Auch die Gebrechlichkeit des Alters, berufliche Herausforderungen, finanzielle Engpässe, Sorgen im familiären Bereich, um die Ehe, um die Kinder. Es gibt so viele Gründe. Und manch einer sitzt vielleicht auch hier, der noch gar nicht realisiert hat, aber dringend realisieren sollte, wie geknickt der Halm ist und wie wenig echte Lebenskraft und Lebensfreude er noch für andere bringt. Was auch immer es bei dir ist und egal in welcher Situation du dich befindest, Gott hat kein Interesse daran, dich endgültig abzubrechen oder dich endgültig auszulöschen. Sondern Gott will wieder neu die Lebenskraft in dir sein. Die Lebenskraft in dir, damit du selbst und auch die anderen, mit denen du tagtäglich zusammen bist, zum Blühen kommen. Das ist die Mission, warum er gekommen ist. Er möchte die Lebenskraft in dir sein, damit du selbst und die anderen um dich herum zum Blühen kommen. Kommen wir noch zum dritten Abschnitt. Er bringt das Recht. Vers 3, er bringt dem geschlagenen Volk das Recht. Das kommt mehrfach vor in diesem Text. Und es lohnt sich hier ein wenig darüber nachzudenken, denn wir denken vermutlich am ehesten daran, dass dieses Recht bedeutet, zwischen Recht und Unrecht zu unterscheiden. Ja, wenn ein Volk ungerecht behandelt wurde, geschlagen wurde, dann verstehe ich Recht zuerst als eine Bestrafung für die Täter, damit eben Gerechtigkeit geschaffen wird. Also ein Recht, was eingreift, wenn Ungerechtigkeit vorliegt. In der Bibel allerdings hat Recht und Gerechtigkeit auch ein anderes, grundsätzlicheres Verständnis. Im Hebräischen steht hier das Wort Mishpat. Und damit wird eigentlich an eine Gesellschaft gedacht, in der diese Art von Gerechtigkeit, die auf Ungerechtigkeit reagiert, gar nicht gebraucht wird. Ganz einfach, weil es keine Ungerechtigkeit gibt. In dieser Gesellschaft funktioniert alles in Harmonie. Da passen die verschiedenen Teile der Gesellschaft zusammen. Die Bedürfnisse, die Angebote, die Menschen, die Arbeit. Es herrscht kein Gegeneinander, sondern ein Miteinander. Vielleicht zu vergleichen mit einem Körper, mit einem gesunden Körper. Ja, in einem gesunden Körper, da funktionieren die verschiedenen Teile, passt alles irgendwie zusammen, das harmoniert. Doch der Körper krankt, wenn ein Körperteil nicht mehr in der richtigen Beziehung zu den anderen steht. Dann funktioniert irgendwas nicht mehr, dann gibt es eine Disharmonie, dann wird der Körper krank. Und ganz ähnlich mit Menschengruppen, wo Beziehungen nicht gut funktionieren, wird es miteinander gestört, verhindert und es kommt zu einem Gegeneinander. Du hast es schon erwähnt, vor 100 Jahren hat das Gegeneinander zum Glück ein Ende gehabt. Aber wenn das krankt, die Beziehungen zwischen Völkern, dann kommt es eben zu Krieg. Und um unseren Text und auch andere Texte im Jesaja, die jetzt auf dieses Recht Bezug nehmen, etwas besser zu verstehen, hole ich noch mal ein bisschen mehr aus. Weil die Bibel hat eine Erklärung für dieses durchaus kranke Beziehungsnetzwerk in unserer Welt. Ganz am Anfang der Bibel in 1. Mose 3 wird eine Erklärung dafür gegeben. Da werden nämlich die verschiedenen Beziehungen der Menschen, in denen sie so stehen, in dem Augenblick gestört, in dem ihre Gottesbeziehung kaputt geht. Und damit sind wir bei einem für die Bibel sehr wichtigen Verständnis über unsere Welt und auch über uns selbst, womit eigentlich auch alles andere in der Bibel steht und fällt. Als die Beziehung von Adam und Eva zu Gott, ihre Gottesbeziehung, als die einen Knacks bekommt, als in diese Beziehung Misstrauen hineinkommt und damit diese liebevolle Beziehung kaputt geht, verlieren auf einmal auch alle anderen Beziehungen ihre Harmonie. Als Adam und Evas spirituelle Beziehung krank, bekommt ihr psychologisches Gefüge einen Knacks. An die Stelle von gesundem Selbstvertrauen tritt auf einmal Angst, Adam versteckt sich, und Scham. Sie ziehen sich plötzlich voneinander an. Dann folgt ein Bruch in ihren sozialen Beziehungen, auf einmal gegenseitiges Misstrauen, Vorwürfe und Einsamkeit. Sie hat mir den Apfel gegeben. War übrigens kein Apfel, sondern eine Frucht. Am Ende bricht auch das physische Beziehungsgeflecht, der Körper, zusammen. Er kommt an seine Grenze bis hin zum Tod. Also psychologisch, sozial, physisch, man könnte noch ganz viele andere Elemente erwähnen. Was alles so in Balance und Harmonie war, bricht zusammen. Und das ist noch eine ganz gute Beschreibung von unserer Welt und vielleicht auch von uns selbst. Es gibt da einfach einen Knacks. Es ist nicht alles harmonisch und es beginnt laut der Bibel eben mit dem Brechen dieser ersten Beziehung zu Gott, dieser spirituellen Beziehung. Kommen wir jetzt zurück zu unserem Bibelabschnitt in Jesaja 42. Hier ist auf einmal die Rede von diesem Recht, diesem Mishpat, diesem gut harmonierenden Gefüge, was in der Bibel oft auch als Shalom bezeichnet wird. Das soll der Knecht Gottes wiederherstellen. Darum geht es ihm. Es handelt sich um etwas so Großes, dass es sozusagen die Weltsehnsucht stillt. Ich finde es schön ausgedrückt in Vers 4. Noch an den fernsten Küsten warten sie auf seine Weisung. Es gibt diese Sehnsucht, dass dieser Knacks behandelt wird. Vers 5 geht es dann um die Natur, die Gott gemacht hat. In Vers 6 um den Frieden, der alle Lebensbereiche umfasst. In Vers 7 geht es um die Wiederherstellung von gesellschaftlichen Disharmonien. Gefangene werden frei. Und es geht um die Wiederherstellung von Krankheiten. Blinde werden sehend. Also wozu Jesus kommen soll und dann auch gekommen ist, ist nicht weniger als eine Wiederherstellung dieses gesunden, harmonischen Zusammenhalts in allen Beziehungen, in unserer Welt und in uns selbst. Und darüber nachzudenken, das motiviert mich ehrlich gesagt, weil es hier eine Perspektive voller Hoffnung gibt. Und trotzdem mischt sich immer wieder dieser Gedanke von Utopie ein. Das kann doch eigentlich nicht sein. Klar, wenn ich Jesus beobachte, er selbst hat sich um physische Belange gekümmert, wie wir das gerade auch gehört haben, in Heilungen und Totenauferweckungen. Er ist psychischen, sozialen und gesellschaftlichen Problemen begegnet, hat Menschen ermutigt, hat sie nicht ausgeschlossen, sondern integriert, hat auch seine Nachfolger angestiftet, sich so breit für andere einzusetzen, nicht nur für die erste Beziehung. Gibt auch tolle Beispiele und Anfänge, aber sind es nicht doch immer wieder nur Anfänge? Nur kleine Hoffnungsschimmer? Wie kommen wir da mit? Wie nimmt Jesus uns an der Stelle mit in diese Anfänge und woher die Hoffnung für eine vollständige Heilung dieser Welt in der Zukunft? Es ist hier im Text nur angedeutet, und zwar in Vers 4, dort steht, er selbst zerbricht nicht und wird nicht ausgelöscht. Es ist nur ein Hinweis darauf, dass er sehr wohl damit zu kämpfen hatte, dass andere ihn zerbrechen und auslöschen wollten. Eine kleine Andeutung, die wir dann im größeren Kontext der Bibel sehen, nämlich da, wo Jesus ganz viel aushalten musste. Man wollte ihn zerbrechen bis zum Tod am Kreuz, blieb standhaft bis in den Tod und darüber hinaus. Er wurde irgendwie zerbrochen, ja, auch irgendwie ausgelöscht, aber irgendwie auch nicht, weil er blieb seinem Ziel und seiner Absicht treu und standhaft. Er nahm diesen Zerbruch auf sich und letztlich trotzt er auch dem Tod. Und durch seine Auferstehung besiegt er den Tod und gibt plötzlich eine Hoffnung, die über den Tod hinausgeht. Und damit hat Jesus sich um die allererste Beziehung gekümmert, um diesen ersten Baustein. Er hat diese erste Beziehung dadurch geheilt. Ja, es sind alle Beziehungen zu Bruch gegangen. Auch diese erste Beziehung ist kaputt gegangen, dieser Bruch mit Gott selbst. Das war der Start und daraus haben alle anderen Beziehungen diesen Knacks bekommen. Und genau an der Stelle setzt Jesus jetzt an. Sein Tod und seine Auferstehung haben genau da angesetzt, um diese vertrauensvolle Beziehung wiederherzustellen. Um Versöhnung zwischen Gott und uns zu stiften, damit wir unser Leben darauf gründen. Darauf gründen, dass Gott uns wirklich will. Dass Gott uns vergeben hat. Dass Gott alles für diese gute Beziehung mit uns tut. Von seiner Seite her ist es seit dem Kreuz ganz klar. Die Frage ist, ob wir das auch wollen. Und damit ist ein Start gemacht, auf den die Wiederherstellung aller anderen Beziehungen stattfinden kann. Es geht Jesus um mehr als um diese erste Beziehung. Das wird in diesem Jesaja-Text deutlich. Deswegen finde ich es auch ganz wichtig, das Alte Testament zu lesen und als Hinweis auch zu verstehen, warum Jesus gekommen ist. Wir erleben es oft nur in Anfängen. Aber die Grundlage ist gelegt. Ich fasse nochmal kurz zusammen. Zum einen zeigt Gott sich als ein demütiger Machthaber, der wundervolle paradoxe Eigenschaften in sich vereint und damit eine ganz besondere Schönheit ausstrahlt. Er zeigt sich in Jesus Christus, der unsere Bedürftigkeit wahrnimmt, uns begegnet und sehr ernst nimmt. Und hat angefangen, das Recht Gottes, diesen umfassenden Shalom wiederherzustellen. Er hat angefangen mit der Wiederherstellung unserer Gottesbeziehung. Nicht um da stehen zu bleiben, sondern um das umfassend wiederherzustellen. Und hier noch ein kurzer Gedanke zum Schluss. Was heißt es für uns, die wir jetzt mit Jesus leben? In der Bibel heißt es an mehreren Stellen, dass wir Anteil haben an ihm und an seiner Art. Und wir können es manchmal erleben, dass starke, selbstbewusste Menschen eine Einfühlsamkeit und Nahbarkeit bekommen, dadurch, dass sie mit Jesus Christus verbunden sind. Und wir können manchmal sehen, dass zögerliche, unsichere Menschen einen Mut und eine Entscheidungsfähigkeit bekommen, durch Jesus Christus. Und ich denke, es ist gut für uns, wenn wir uns das immer mal wieder fragen, inwieweit wir das selbst erleben. Oder auch immer mal wieder Freunde fragen, was sie dazu denken, inwieweit diese Veränderungen bei uns sichtbar werden. Der Text lädt uns ein, diesem Knecht Gottes zu begegnen, sich von ihm ermutigen und sich von ihm verändern zu lassen. Es ist die Einladung, selbst gesund zu werden, in der Beziehung zu Gott und daraus folgend auch in allen anderen Beziehungsnetzwerken, in denen wir leben. Und es ist die Einladung, als Nachfolger dieses demütigen Machthabers auch gemeinsam nach beidem zu streben. Nach Heilung für die verschiedenen Beziehungen in unserer Welt, in denen wir so stehen, psychisch, sozial, physisch, dass wir einen Blick für die verschiedenen Lebensbereiche haben. Aber auch, dass wir weiterhin beten und hoffen und dafür werben, dass Gottesbeziehungen entstehen und erneuert werden. Dass viele Freunde und Menschen hier in Maikschwaben und in der Umgebung Jesus und seine Schönheit kennenlernen. Seine fürsorgliche, aufrichtende Art. Das geknickte Rohr zerbricht er nicht, den klimmenden Doch löscht er nicht aus. Dass sie ihn kennenlernen und seine Hoffnungsperspektive für die Welt, die weit mehr ist als nur Gemeinde, ich sag's mal so. Dass viele ihn wirklich kennenlernen und diese erste Beziehung gestärkt oder auch gänzlich erneuert wird. Lass uns diese Einladung und diesen Auftrag bei all den vielen Einladungen und Aufträgen, die wir tagtäglich bekommen und die wir uns oft auch selber geben, lass uns diese Einladung und diesen Auftrag nicht vergessen. Setzen wir darauf unseren Fokus und lassen wir uns überraschen, was Gott dadurch bewegen wird. Ich bin überzeugt, es ist was Wunderschönes. Amen.